Es war ein Heiligabend. Mein kleiner Neffe war gerade spitzend damit fertig, sein letztes Geschenk auszupacken. Da überblickt er noch einmal alle Geschenke und dann sagt er mit strahlenden Augen: Ich freue mich schon so auf das nächste Weihnachten. Und ich dachte mir, wow, der ist ganz schön biblisch, der Junge. Wir machen jetzt nach weihnachtlicher Pause weiter mit dem ersten Petrusbrief. Und das, was mein Neffe an Heiligabend als Kommentar abgegeben hat, das ist irgendwie der Rahmen vom Brief des Petrus. Der Petrus sagt im Prinzip, wir Christen leben ja zwischen zwei Weihnachten. Wir leben zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Wir sind gerade mit Weihnachten fertig, sagt der Petrus, und jetzt freuen wir uns auf das nächste Weihnachten. Das sind die zwei Pole, zwischen denen sich unser Leben abspielt, in denen wir uns bewegen. Und das kommt bei Petrus immer wieder durch. Er schaut zurück auf den ersten Pol, dieser Blick geht zurück auf das erste Kommen Jesu, auf sein Kreuz, auf seine Auferstehung. Und er schaut nach vorne zu diesem zweiten Pol, der unser Leben bestimmen soll, und das ist seine Wiederkunft. Das lesen wir zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 3. Am Ende sagt er hier: Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das war einmal. Aber er hat uns wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Das ist der zweite Pol, auf den wir zusteuern. Oder in Vers 11, da spricht er von den Propheten, die versucht haben herauszufinden, was diese Prophetien bedeuten. Und sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden, das erste, und die darauf folgenden Herrlichkeiten, das ist das zweite. Und in diesem Gebiet bewegen wir uns als Gläubige. Bei dem ersten Kommen Jesu wurden wir erkauft. Und der Petrus sagt, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Gold oder mit Silber oder mit irgendwelchen materiellen Dingen, sondern mit seinem kostbaren Blut. Und beim zweiten Kommen, sagt der Petrus, werden wir heimgeholt, um ein Erbe zu empfangen. So könnte man sagen, wir leben also zwischen zwei Weihnachten. Beim ersten wurden wir beschenkt mit der Erlösung, beim zweiten Weihnachten werden wir beschenkt mit unserem Erbe und damit, dass wir in den Himmel dürfen. Und das stellt uns jetzt in eine Verantwortung hinein. Nämlich in die Verantwortung entsprechend zu leben. Jetzt könnte ich sagen, von Weihnachten herkommend, lebe einen entsprechenden Lebensstil. Und zu Weihnachten hingehend, lebe auch einen entsprechenden Lebensstil. Es geht hier um unseren Lebenswandel sehr stark. Bei Petrus auch in allen Widerwärtigkeiten. In Kapitel 2, Vers 11 sagt er: Geliebt, ich ermahne euch als Gästlinge und Fremdlinge. Ihr seid nur vorübergehend, durchgehend hier auf dieser Welt. Und dann sagt er, und führt, in Vers 12, und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Und diesen Gedanken setzt der Apostel jetzt in seinem Brief fort. Ich mache ein bisschen Rückblick, weil wir schon so lange Pause gemacht haben. Er sagt, lebe als rechtes Zeugnis in dieser Welt. Und er sagt zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 13 gegenüber dem Staat. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Und dann geht er zum Arbeitgeber und zu den Arbeitnehmern und sagt in Vers 18, ihr Hausknechte seid in aller Furcht euren Herren untertan. Und dann geht es um das Zeugnis in der Ehe. Und er sagt in Kapitel 3, Vers 1, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Und jetzt kommen wir zu unserem Text heute Morgen in Kapitel 3, Vers 8. Und der beginnt so: endlich aber seid alle gleichgesinnt. Der Petrus sagt jetzt nicht endlich, weil er jetzt endlich mit seinem Brief fertig ist. Das ist er nämlich noch lange nicht. Bei mir kommen da noch zwei Seiten. Aber er sagt endlich, weil er in der Auflistung von all diesen einzelnen sozialen Gruppen jetzt zu uns allen kommt. Nach den Arbeitnehmern und Ehefrauen und Ehemännern kommt er jetzt zu allen. Das heißt, die Verse, die wir jetzt lesen, betreffen alle Gläubigen. Und ich lese jetzt die Verse 8 bis 17. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Und jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist aber gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht. Und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Bevor ich auf den Text relativ kurz eingehe, weil ich denke, er ist recht selbstredend, ist mir aber nochmal der Zusammenhang wichtig. Wir lesen oft Bibeltexte recht zusammenhangslos. Wie argumentiert der Petrus? Er sagt, habt euch als Christen herzlich lieb. Warum sollen wir uns lieb haben? Der Petrus sagt jetzt nicht, habt euch von Herzen lieb, damit es euch in eurer Gemeinde richtig gut taugt. Damit das Leben in der Gemeinde angenehmer wird, das ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt, aber das ist nicht die Hauptsache. Nein, der Petrus sagt, habt euch als Christen herzlich lieb, denn dadurch seid ihr rechte Zeugen inmitten einer gottlosen Welt. Man könnte sagen, habt euch lieb, damit diese Schnittmenge hier, in der wir uns befinden, damit die heller leuchtet. Damit diese Schnittmenge hineinleuchtet in die Welt der Ungläubigen, die noch nicht an Gott glauben können. Jesus sagt ja auch, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn die Gemeinde sich herzlich lieb hat, dann bewirkt es, dass dieses Licht der Welt heller strahlt. Das ist der Punkt bei Petrus. Damit wir miteinander nach außen hin heller leuchten, soll unser Leben nach innen hin von einer brüderlichen Liebe geprägt sein. Die Gemeinde ist nie dazu da, sich einfach nur am Sonntag zu treffen. Sondern die Gemeinde ist dazu da, zu strahlen. Ganz ähnlich argumentiert der Petrus an vielen Punkten. In Vers 7 hat er schon von dem Ehepaarenrecht gesprochen. Er hat gesagt, lebt als Ehepaar recht zusammen. Warum? Damit es euch in eurer Ehe besser taugt? Nein, das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber das ist nicht die Hauptsache. Er sagt in Vers 7, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen. Also er sagt, lebt recht zusammen, und jetzt gibt er dann ein Damit, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Er sagt, lebt eure Ehe richtig, nicht damit eure Ehe schöner wird, das ist auch gut, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und ich frage mich, welche Gebete denn? Und wahrscheinlich in erster Linie das Gebet, Herr, lass uns als Ehepaar ein Licht sein in dieser Welt. Lass uns deine Zeugen sein. Bewirke, Herr, dass durch unsere Ehe noch andere Menschen gerettet werden. Dass wir strahlen dürfen in dem Umfeld, in das du uns hineingestellt hast. Ganz ähnlich das Argument in Kapitel 3, Vers 1, wo er spricht von den ungläubigen Männern, und die gläubigen Frauen sollen sich entsprechend verhalten, nicht durch viel Schimpfen und Belehren, sondern, so wie es der Luther gesagt hat, ganz markant, WWOW, das habe ich mir gemerkt, das war der erste Bibelvers, Weiberwandel ohne Worte. Nicht damit der Ehemann ein schöneres Leben hat in der Ehe, sondern damit er gewonnen wird für Christus. Der Petrus geht immer in den geistlichen Bereich hinein. Und der Hauptgrund, warum du noch in dieser Welt bist, ist dein Zeugendienst. Und in diesem Zusammenhang steht der Petrusbrief, als ob er uns immer wieder das eine sagen möchte, passt auf, ihr werdet wahrgenommen. Und wenn ihr wahrgenommen werdet, dann wird irgendwann einmal der Punkt kommen, wo ihr Rechenschaft gibt für euren Glauben. Wenn du nie darauf angesprochen wirst, auf deinen Glauben, dann weiß ich nicht, ob dein Leben so eindeutig ist. Was nehmen denn die Bürger von Traunreuth oder von Tittmoning, was nehmen die denn wahr von uns? Nehmen sie nur den Schaukasten draußen wahr oder nehmen sie auch das Innenleben von uns als Gemeinde wahr? Es ist interessant, manchmal als Unbeteiligter zu Gesprächen dazuzukommen, wo sich andere unterhalten über Freikirchen. Ich weiß nicht, ob das schon mal begegnet ist. Das letzte Mal war es bei mir in der U-Bahn. Setze ich mich hin, und dann, wenn ich dann höre, dass andere über Freikirchen reden, dann werden meine Ohren immer ganz groß. Und da ging es jetzt nicht um unsere Gemeinde, sondern um eine andere. Aber was nehmen die Menschen denn wahr? Das Gespräch war dann ungefähr so. Aber eins sage ich dir, die in der Freikirche, die halten zusammen. Wenn es darauf ankommt, dann sind die füreinander da. Und eine andere sagte dann, du, die haben ihr Gemeindehaus fast ganz nur in Eigenleistung gebaut. Das imponiert der Welt. Und irgendwie habe ich mir gedacht, schwingt da schon der Gedanke mit, eigentlich würde ich mir so eine Gemeinschaft ja auch wünschen. Dringt es nach außen? Merkt ihr, die Gemeinde, unser Zusammenkommen und unser Zusammenleben ist ein ganz entscheidender Punkt in der Evangelisation. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus zu seinen Jüngern, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jeder Mann wird das erkennen. Natürlich kannst du gut und viel Zeugnis geben draußen, in deiner Nachbarschaft oder in deinem Verein, oder wir in Tittmoning haben so einzelne Bauern, die da recht tatkräftig sind, ob mit Ferienwohnung oder durch Hofcafé. Aber jede Evangelisation mündet irgendwann mal in die Gemeinde ein. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo unsere Kontakte in unsere Gemeinde kommen. Und dann entscheidet sich oft, ob sie wiederkommen oder ob sie fernbleiben. Und genauso wird ein schlechtes Zeugnis wahrgenommen wie ein gutes Zeugnis. Wenn die hereinkommen zu uns und das Erste, was sie erleben, ist, dass wir streiten, dann werden sie wahrscheinlich nicht mehr kommen. Du lebst zwischen zwei Weihnachten, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen. Oder es hört sich jetzt blöd an, wenn ich sage, leb, so wie es im Gemeindeblatt steht, leb einen nachweihnachtlichen Lebensstil oder vorweihnachtlichen Lebensstil oder wie immer weihnachtlichen Lebensstil. Leb einen geheiligten Lebensstil, weil er sagt, heiligt Gott in euren Herzen. Und das Erste, was er jetzt sagt, ist, wie du leben sollst, wie so ein Lebensstil ausschaut. Das Zweite, was der Petrus dann später sagt, er gibt uns Motivation für diesen Lebensstil. Und er nennt da auch drei Punkte. Und zum Schluss sagt er, was wir nicht tun sollen, wovor wir uns dabei nicht fürchten sollen. Das Erste, wie du leben sollst, Vers 8 und 9. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Seid gleichgesinnt. Das bedeutet keineswegs, dass wir immer die gleiche Meinung haben sollen. Ich habe in den letzten Wochen ein paar Hauskreise erlebt. Da war echt Zündstoff drin und wir sind ziemlich in Kollision geraten über manche theologische Punkte. Aber wichtig ist, dass wir trotzdem die gleiche Gesinnung haben. So wie es von Jesus heißt in Philipper 2, Vers 5, deshalb sollt ihr so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und auch wenn der andere Unrecht hat, in meinen Augen, gell, dass ich trotzdem heruntersteige von meinem Ross und sage, du bist mein Bruder und ich will dir dienen. So hat es Jesus auch gemacht. Dann sagt er, seid mitfühlend. In 1. Johannes 3, Vers 17 sagt der Johannes dazu, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wo bleibt die Liebe Gottes in ihm? Irgendwie erkennt es die Welt auch, dass Weihnachten was zu tun hat mit Mitfühlen, weil in keiner anderen Jahreszeit wie in der Vorweihnachtszeit kommen so viele Spendenaufrufe. Seid voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig, demütig. Das ist die logische Antwort auf das erste und das zweite Kommen Jesu. Haben wir Menschen das verdient? Hat es einer von euch verdient, dass Jesus zu uns auf die Erde kam und für uns starb? Nein. Hat es einer von euch irgendwie verdient, dass er durch seinen Tod dir das ewige Leben schenkt? Nein, du hast es nicht verdient. Hat es einer von euch verdient, dass für dich ein Erbe aufbewahrt wird im Himmel, so wie es der Petrus sagt? Und dass Jesus extra einmal für dich auf die Erde kommt, um dich zu holen? Nein, du hast es nicht verdient. Und schau, wenn du all diese wichtigsten Dinge in deinem Leben nicht verdient hast und Gott sie dir trotzdem schenkt, dann sei du selber auch barmherzig und gütig zu anderen. Das ist doch ganz logisch, oder? Und wenn wir alle, die wir hier so sitzen und stehen, wenn wir das nicht verdient haben, dann werden wir, je mehr wir das begreifen, so wie der Petrus sagt, gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderliche Liebe, barmherzig und gütig miteinander sein. Und das Ziel von dem allen? Ja, damit es uns besser taugt in der Gemeinde. Nein. Jesus sagt einmal, Vater, mach sie eins, damit es ihnen besser taugt. Na, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Wir versammeln uns hier wegen denen draußen, ist dir das klar? Sicherlich zuerst, um Gott anzubeten. Aber das könnten wir im Himmel besser. Aber wir sammeln uns hier auf Erden um derer Willen, die draußen sind. Vater, mach sie eins, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Diese Erkenntnis ist das Beste, was wir als Gemeinde der Welt schenken können. Petrus geht weiter, er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Das heißt, im Blick auf Jesus sollen wir unsere Feinde nicht mit ihren eigenen Waffen zurückschlagen. Also wir sollen nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Wenn unsere Eltern, ich kann mich noch an eine Phase in meiner Kindheit erinnern, meine Eltern sind nicht oft mit uns in die Berge gefahren, weil wir eine Molkerei hatten und da auch am Sonntag gearbeitet werden musste. Aber wenn meine Eltern uns Kinder mit in die Berge genommen hatten, dann war für uns immer ein besonderes Highlight, wenn wir in solche Berge kamen, wo es ein Echo gab. Alles andere war uns wurscht, aber Echo. Das war so eine Phase in unserem Leben. Und wenn wir dann in den Bergen waren und da gab es ein Echo, dann haben wir hineingebrüllt. Angsthase, Blödmann, Drecksack. Also da waren nie Komplimente dabei. Und das Reizvolle war immer, dass die Berge genau das zurückgeschrien haben, was wir hineingebrüllt haben. Angsthase, Angsthase. Da waren die Berge gar nicht christlich. Wie du mir, so ich dir. Dieser Spruch, der gilt nicht für uns, die wir zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu leben. Weil wir wissen, dass Gott uns auch nicht vergilt nach unserem Tun. Deshalb können wir es auch nicht tun. Und das fällt uns schwer, oder? Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet. Da hat dich dein Lehrer vielleicht ungerecht benotet und er stellt dich vor deiner ganzen Klasse vielleicht nur ganz blöd hin, weil du nicht an die Evolution glaubst, sondern an Gott. Und du sagst dann leise, der Herr segne dich. Oder du stehst an der Kasse beim Lidl und einer drängt sich ganz unverschämt vor und schiebt noch seinen Einkaufswagen vor dir hin und du sagst zu ihm, ich wünsche Ihnen heute einen besonders schönen Tag. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern im Gegenteil segnet. Das ist Weihnachten jeden Tag. Das ist dann ein heiliges Echo, gell? Das Echo, das von dem ersten und von dem zweiten Kommen Jesu her widerhallt, von diesen zwei Bergen in unserem Leben. Dem anderen das von Herzen geben, das er nicht verdient hat. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, diese Geschichte von dem italienischen Evangelisten da Pazzo, auch wenn es die meisten jetzt vielleicht kennen. Aber mir ist sein Zeugnis so zu Herzen gegangen. Er war um seines Glaubens willen jahrelang in einem deutschen Konzentrationslager, hat dort geschmachtet. Er wog am Ende nur noch 45 Kilogramm, obwohl er ein großer Mann war. Sein Arm wurde ihm gebrochen und ohne ärztliche Behandlung gelassen. Dieser Arm war dann nachher verkrüppelt. Und am Weihnachten 1943 berichtete er, da wurde er vom Kommandanten, vom Oberkommandanten gerufen. Und er schreibt dann in seinem Zeugnis, ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm. Er saß an einer reich gedeckten festlichen Tafel. Stehend musste ich zusehen, wie er sich die Leckerbissen geradezu hineinschob. Da wurde ich vom Bösen versucht. Da Pazzo, glaubst du immer noch an den 23. Psalm? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Im Stillen betete ich zu Gott und konnte dann antworten, ja, ich glaube daran. Ein Diener brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse. Der Lagerkommandant aß sie mit Genuss und sagte zu mir, Ihre Frau ist eine gute Köchin, der Pazzo. Ich verstand nicht, was er meinte. Und er erklärte mir, seit Jahren schickt ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die ich immer mit Behagen gegessen habe. Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine 4 Kinder hatten von ihren ohnehin kargen Rationen Mehl, Fett und Zucker gespart, nur um mir ein bisschen was zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder aufgegessen. Der Teufel flüsterte mir zu, hasse ihn, der Pazzo, hasse ihn. Und wieder betete ich gegen den Hass um Liebe an. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an dem Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und an meine Kinder zu denken. Aber der Peiniger gewährte mir die Bitte nicht, sondern er verfluchte mich. Dieser der Pazzo hat das Konzentrationslager überlebt, mit großen Folgeschäden. Und dann schreibt er, als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Er war entkommen und untergetaucht, aber nach 10 Jahren fand ich ihn schließlich und besuchte ihn zusammen mit einem Pfarrer. Natürlich erkannte er mich nicht. Dann sagte ich zu ihm, ich bin die Nummer 17531. Erinnern Sie sich noch an Weihnachten 1943? Und da bekam er plötzlich Angst. Sind Sie gekommen, um sich an mir zu rächen? Ja, bestätigte ich und reichte ihm ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen, dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Vergebung zu bitten. Ich erzählte ihm, dass ich ihm um Christi willen vergeben hätte. Und ein Jahr später hat sich dieser Mann mit seiner Frau dann auch bekehrt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern im Gegenteil segnet. In so große Herausforderungen wie der Pazzo werden wir wahrscheinlich nicht gestellt. Aber ich bin überzeugt, spätestens morgen haben wir wieder die Möglichkeit dazu, in unserem kleinen Bereich. Aber der Petrus bleibt nicht dabei stehen. Er sagt, lebe einen geheiligten Lebensstil. Er sagt zuerst, wie du leben sollst. Gleichgesinnt, mit brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig und nicht vergelten Böses mit Bösem. Und dann sagt er, was dich motivieren kann dazu. Vers 9 sagt am Ende, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Das ist eine Motivation, weil du bist ja dazu berufen, einen Segen zu erben. Und nicht für irgendwelche Güter hier in dieser Welt zu kämpfen. Auf dich wartet ja viel was Besseres. Und den ersten Segen, den du jetzt schon bekommen kannst, sind die Menschen, die sich bekehren aufgrund deines Zeugnisses. Einen größeren Segen könntest du nicht haben auf dieser Welt. Und ich frage mich dann oft, ja, strebe ich denn so danach? Und in Versen 10 bis 12 zitiert dann der Petrus den Psalm 34, um das nochmal zu bekräftigen. Er sagt, wer sich nicht vom bösen Reden und nicht vom bösen Handeln bestimmen lässt, sondern von der Liebe, der wird gute Tage sehen. Vielleicht nicht gleich, aber er wird sie sehen. Was dich motivieren soll, erstens, du wirst einen Segen erben, beziehungsweise gute Tage. Das zweite, du wirst Gottes besondere Zuwendung erfahren. Und zwar in deinen Gebeten, Vers 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Also die von Herzen vergelten, die barmherzig sind, die danach streben, die dürfen sich gewiss sein, dass sie bei ihren Gebeten Gottes besondere Zuwendung haben. Es ist nicht so, dass Gott die Gebete der anderen nicht hört, aber die, die von Herzen vergeben, die hört er in besonderer Weise. Und das Dritte, was dich motivieren soll, in Vers 14, doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Gott, in der Regel ist es so, dass wenn wir anderen was Gutes tun, dass auch ein gutes Echo zurückkommt. Aber wenn dem auch nicht so sein sollte, sagt der Petrus, dann dürft ihr auch glückselig sein. Dann dürft ihr auch erwarten, dass euch Gott inneren Frieden und inneres Glück schenkt dabei. Ein Pfarrer Berggraf aus Norwegen, der hat einmal erzählt, er befand sich gerade in seinem Büro, auch ein Beispiel aus dem Krieg, als unten ein Auto von der Gestapo gerade vorfuhr und er wusste, was in Blüte, weil er hatten so einen Bescheid bekommen, dass er gefangen genommen wird. Und in dem Moment war gerade ein junger Jurist bei ihm. Und er hat dann das auch dokumentiert und hat gesagt, ich muss sagen, im ersten Augenblick hat mich die Angst an den Boden geheftet und ich bekam keinen Fuß von dem Boden weg. Und dann zwang er sich aber mühsam und ruhig die Treppe hinunterzusteigen. Und in diesem Moment sagte mein junger Freund zu mir, lies unterwegs 1. Petrus 3, Vers 13 bis 15. Und kaum saß ich im Wagen, sagt Berggraf, zwischen den zwei Polizisten zog ich aus meiner Tasche das Neue Testament hervor und las. Wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch glückselig, ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Und er schreibt, als ich diese Worte gelesen hatte, vergaß ich, dass ich im Wagen der Gestapo saß. Und Gott beglückte mich mit einem inneren, tiefen Frieden. Und am Ende seines Zeugnisses schreibt er, das Wort Gottes hat mich begleitet in allen Stunden meines Lebens und hat triumphiert in allen Umständen, wie sie auch sein mochten. Wenn wir das sagen könnten am Ende unseres Lebens. Lebe einen geheiligten, einen vorweihnachtlichen, nachweihnachtlichen Lebensstil. Wir haben gesehen, wie wir leben sollen. Wir haben gesehen, was uns motivieren soll. Und zum Schluss sagt der Petrus, was du dabei nicht fürchten sollst. In Vers 14 am Ende. Ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar in Sanftmut und Ehrerbietung. Fürchtet nicht ihr Drohen, sagt Petrus, sondern heiligt vielmehr Gott in eurem Herzen. Das heißt, wir haben gestern in der Gebetsstunde von der Heiligkeit Gottes gehört, gib ihm einen besonderen Ehrenplatz in deinem Leben. Heilige ihn. Achte und ehre ihn mehr als alles andere. Jemand hat mal gesagt, wir fürchten heute Gott so wenig, weil wir die Menschen so sehr fürchten. Weil wir den Menschen ihren Ehrenplatz geben, deswegen hat Gott keinen Ehrenplatz mehr bei uns. Es muss natürlich umgekehrt sein. Je mehr wir den Herrn ehren und fürchten, umso mutiger werden wir vor Menschen bekennen und Rechenschaft ablegen vor den Menschen. Und darauf kommt der Petrus ja dann auch, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar, das ist wieder so typisch Bibel, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wie machen wir das? Rechenschaft ablegen mit Sanftmut und Ehrerbietung. Können wir uns zu Hause selber überlegen. Ich möchte nur noch mit einem Beispiel abschließen, das ich erlebt habe in einer Gemeinde, wo wir waren. Nach einer Verteilaktion hat eine Frau angerufen bei einem unserer Ältesten und dann so richtig aufgebracht ins Telefon geschrien. Mir wurde von ihrer Gemeinde eine religiöse Broschüre ins Postfach gelegt, hat sie geschimpft. Und ich finde es schlimm, dass man vor ihnen noch nicht einmal daheim mehr sicher ist. Und der Bruder hat dann ganz ruhig gefragt, ja, was ist denn so schlimm daran, wenn man von der Gemeinde einen Flyer bekommt? Und sie sagt, sie haben kein Recht, meinen Glauben ändern zu wollen. Sie haben ihren Glauben und ich habe meinen. Ich versuche auch nicht, ihren Glauben zu verändern. Was hättest du an den Punkt geantwortet? Er hat beeindruckt, der Bruder hat dann gesagt, wir wollen weder ihren Glauben noch den Glauben von irgendjemand sonst ändern. Aber wir erfahren durch unseren Glauben an Jesus Christus ein wunderbares neues Leben. Und wir setzen alles daran, damit andere auch diese wunderbare Erfahrung machen können. Das war eine einfache Antwort. Aber ich denke auch ein gutes Beispiel davon, wie wir mit Sanftmut und Ehrerbietung Rechenschaft ablegen können über unseren Glauben. Es geht ja nicht darum, über Glaubensfragen zu streiten. Zeugnis ablegen heißt, dass sich andere an meinen geistlichen Erfahrungen teilhaben lasse. Und nicht, dass ich mit ihnen über meine Ansichten streite. Zeugnis, ein Zeuge gibt von dem weiter, was er selbst erlebt hat und erfahren hat. Sowohl durch die Art, wie ich lebe, als auch durch meine Worte. Ich denke, von dem herkommend, Weihnachten liegt ja noch nicht so weit zurück. Aber einfach den Gedanken mitzunehmen, Weihnachten ist vorbei, aber Weihnachten liegt auch vor mir. Wir leben zwischendrin. Und wir sind aufgerufen von Gottes Wort her, so einen weihnachtlichen Lebensstil zu leben. Ein positives Echo hineinzurufen in die Berge und ja, das zu empfangen, letztendlich auch, was Gott für uns bereitet hat. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du in unserem Leben Akzente setzen willst und dass du unserem Leben einen ganz festen Rahmen gibst, dass wir wissen, wo wir herkommen. Unsere geistliche Geburt ist gegründet in deinem Kreuz und in deiner Auferstehung. Herr, und sie geht hin zu deinem Wiederkommen, wenn du wiederkommst. Herr, und in dieser spannenden Zeit dürfen wir jetzt leben. Herr, und doch haben wir oft nur uns selber so im Blickfeld und nicht das Eigentliche, was du mit uns vorhast in dieser Welt. Herr, hilf uns, in der nächsten Woche, in diesem neuen Jahr, das angebrochen ist, irgendwie den Blick auf das zu richten, Herr, was dir wichtig ist. Und so bitte ich dich, dass du uns segnest in unserem Alltag, dort, wo wir stehen, dort, wo wir leben. Amen.